Ja, schönen guten Morgen von mir auch. Wir machen eine sehr lose Reihe durch den ersten Petrusbrief. Immer wieder mal, wenn ich dran bin zum Predigen, geht es wieder weiter mit dem ersten Petrusbrief. Und es ist, ich muss es wirklich zugeben, mein Lieblingsbuch in der Bibel. Und wir kommen heute zu einer Stelle, die ja eine meiner vielen Lieblingsstellen in dem Buch ist. Und zwar ist es im Kapitel 3, die Verse 8 bis 22. Wo es darum geht, dass wir als Gemeinde gemeinsam durch dick und dünn gehen. Erinnern wir uns kurz daran, dass Petrus, dass man das, was er schreibt, über unser Leben als Christ auch damit vergleichen könnte, was ein Wegweiser ist. Es fängt alles mit einem festen Fundament an. Wenn du einen Wegweiser bauen möchtest, dann brauchst du irgendwas, das fest ist, wo du die Stange reinstecken kannst. Und du brauchst ja was, was die Stange mit dem festen Untergrund verbindet. Und dann brauchst du oben irgendwas, wo Worte draufstehen. Und so könnte man unser Leben als Christ anhand des ersten Petrusbriefs beschreiben. Gott macht ein Fundament, das völlig unabhängig ist von uns, weil er so barmherzig und stark ist. Weil er Jesus auferstehen hat lassen von den Toten. Deswegen hat er uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist das Fundament, von dem aus der Rest sprießt. Wenn es da bei euch hapert, dann nutzt der ganze Rest nichts mehr. Da muss man ansetzen. Und diese neue Identität, die wird umgesetzt durch klares Denken. Deswegen sagt der Petrus dann als nächstes, umgürte die Lenden der Gesinnung, oder wenn man es übersetzen könnte, starte den Motor im Kopf. Denk jetzt klar darüber nach, was das bedeutet. Dass du zu Gottes Familie gehörst, dass du Brüder und Schwestern hast, dass Gott dein Vater ist. Und aus diesem Ganzen sprießt dann ein Leben, das anders ist. Das ist die Stange, wo er dann sagt, Kapitel 2, Vers 11, lebt euer Leben so, dass die Menschen um euch herum sehen, dass da was anders ist, dass sie anfangen, Gott zu preisen. Ihr müsst solche guten Leben leben, dass die Menschen anfangen, Fragen zu stellen. Ganz anders zu leben. Und bei diesem Thema Leben, da reibt sich's wirklich. Petrus beschreibt da drei Bereiche, wo Nachfolger von Jesus Christus in Kontakt kommen mit Menschen, die nicht an ihn glauben. Er beschreibt es, unser Verhältnis zum Staat, wie wir als Bürger dem Staat gegenüber uns verhalten. Er beschreibt auch das Verhältnis zwischen Hausdienern, Sklaven und ihren Herren. Und er beschreibt das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau. Das ist die Predigt, die ausgefallen ist, weil ich Fieber gehabt habe. Die holen wir dann irgendwann mal im Sommer nach, wenn ihr alle auf Urlaub seid. Das ist zu heikel. Nein, das ist nicht heikel. Heute schauen wir uns eine Stelle an, wo es darum geht, dass wir gemeinsam als leidende Gemeinschaft durch dick und dünn miteinander gehen. Gemeinsam durch dick und dünn. Wenn Menschen in einer Gemeinschaft oder wenn Menschen in einer Gruppe leiden, dann ist die Gefahr da, dass sie auseinanderdriften, oder? Das ist eher der Fall. Dass sie auseinanderdriften oder dass sie anfangen, gegeneinander loszugehen. Dass sie einander Vorwürfe machen und Fehler suchen und so. Aber Petrus beschreibt die Gemeinde, also alle, die Jesus nachfolgen, gemeinsam, die beschreibt als eine Art Gegenkultur, ein Ort, wo gegenseitige Unterstützung da ist. Und in unserem Text, deswegen gefällt er mir auch so, da verspricht uns Gott Friede, Harmonie, Hoffnung, Glück, gute Tage. Ja, wer will das nicht? Er verspricht gutes Gewissen und Sicherheit. Das sprießt alles, aber erinnert euch, aus diesen Tatsachen, die Gott schafft. Es kommt alles daraus her, wer er ist, wer Gott ist und was er getan hat in uns, in unserem Leben. Aber daraus sprießt eben ein Leben, sagt Petrus, das so anders ist, dass die Leute anfangen, Fragen zu stellen. Weckt dein Leben auch Fragen? Oder lebst du so angepasst, dass das Einzige, was bei dir anders ist, ist, jetzt, dass du gerade zufällig am Sonntagvormittag immer im Gottesdienst sitzt? Lebst du so, dass dein Leben Fragen weckt oder bist du ganz angepasst? Schauen wir uns gemeinsam den Text an, die Worte an, um die es heute geht. 1. Petrus 3, die Verse 8 bis 22. Und ich lade euch dazu ein, aufzustehen dazu, aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Und wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Das Gegenbild, das Abbild davon, errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Vater im Himmel, wir loben dich dafür, dass du Jesus Christus geschickt hast. Jesus, wir staunen vor dir, dass du bereit warst zu leiden, zu sterben, dass du durch das Leid zur Herrlichkeit gegangen bist. Und wir staunen und wir preisen dich und wir beten dich an, denn du bist jetzt zur Rechten Gottes und Engel und Mächte und Kräfte sind dir unterworfen, du regierst. Herr, vor dir stehen wir jetzt. Wir danken dir für dein Wort, das in unseren Händen ist. Und wir bitten dich, nimm du unser Leben in deine Hände. Verwend du uns auch zu deiner Ehre. Amen. Könnt ihr euch wieder hinsetzen? Eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die gemeinsam durch dick und dünn geht, beschreibt Petrus hier als erstes als eine Gemeinschaft des Friedens. Wenn alle Christen gemeinsam durch dick und dünn gehen wollen, dann braucht man andere Werte. Wir müssen anders umgehen miteinander, ganz anders, als das normal ist. Und das beschreibt Petrus da am Anfang, in den Versen 8 bis 12. Er sagt, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Gleichgesinnt bedeutet nicht, dass wir gleichgeschalten sind, dass wir alle spuren oder dass immer nur einer sagen darf, was alle denken müssen oder sowas. Gleichgesinnt bedeutet, dass wir in den Kernfragen Einheit haben, dass wir darüber im Klaren sind, wer Jesus ist, wie man gerettet wird und dass wir gemeinsam auch unsere Ziele formulieren und uns gegenseitig dabei helfen, das Wort besser zu verstehen. Petrus schreibt auch, dass solche Menschen mitleidig sind. In Vers 8 steht es immer noch. Mitleid war verachtet in der Antike. Nichts war lächerlicher und kindischer als mitleidig zu sein, aber das möchte Petrus, dass die Menschen sind, die Jesus nachfolgen. Dass sie den anderen sehen und sehen, wie es dem geht und da auch mitfühlen können, dass ihnen die anderen Menschen in der Gemeinde nicht egal sind. Und da muss ich auch sagen, ich finde eigentlich, dass in freien Gemeinden, so wie dieser, wie unserer, das oft eine große Stärke ist, dass uns das Leid der anderen nicht kalt lässt. Das ist toll. Dann schreibt er, dass wir voll brüderlicher Liebe sein sollen. Voller Liebe. Und das soll man jetzt nicht damit verwechseln, dass er sagt, dass wir alle gegeneinander, füreinander irgendwelche Frühlingsgefühle empfinden müssen. Das ist nicht das, was da gemeint ist. Sondern denk darüber nach, wie, wenn du Geschwister hast, wenn du einen Bruder oder Schwester hast, wie du dem gegenüber dich verhaltest, wenn der was braucht. Also wenn mein Bruder bei mir läutet um 3 in der Nacht und sagt, ich brauche ein Bett, dann kriegt er ein Bett von mir. Und du wirst es genauso machen. Das ist eben die Liebe, die Jesus beschreibt. Das ist nicht in erster Linie oder nur, aber auch ein Gefühl, sondern das ist die Entschlossenheit, das Richtige zu tun. Er definiert ja Liebe mit der Geschichte vom barmherzigen Samariter, oder? Die kennt ihr ja alle sicher. Der barmherzige Samariter sieht, was Not tut. Und er handelt, weil er auch die Ressourcen dazu hat. So sollen wir miteinander umgehen. Demut, die auch da beschrieben wird, bedeutet, dass wir unseren eigenen Status nicht verteidigen. Dass wir nicht immer sagen müssen, aber ich bin doch hier in der Gemeinde XY und jetzt spurt's endlich mal. Demut heißt, dass man seinen eigenen Status nicht verteidigen muss. Wenn wir so miteinander umgehen, dann führt es zu Stabilität in der Gemeinde. Dann führt es dazu, dass wenn das Leid uns trifft oder einen von uns oder mehrere von uns, wir nicht gegeneinander losgehen oder wir nicht auseinanderdriften. Diese Werte, die Petrus da beschreibt, diese neue Art, miteinander umzugehen, die führen dazu, dass eine starke Gemeinde entsteht, eine starke Gemeinschaft. Das ist auch ein Gegenmittel gegen unseren westlichen Individualismus. Oder der infiziert uns alle, da können wir uns gar nicht dagegen wehren. Und der sagt eben, unser Individualismus sagt eben, ich weiß es besser. Ich bin hier der Wichtigste. Ich kann dir sagen, was der Herr will. Und wenn du nicht tust, was ich will, ja dann gehe ich. Ich. Das ist Individualismus. Wenn du so lebst, wie Petrus das da beschreibt, dann ist das das Gegenmittel. Dann schaust du zuerst auf die anderen und auf ihre Bedürfnisse. Du musst deinen Status nicht mehr verteidigen und du kannst auch die anderen ein bisschen besser aushalten. Und es geht so weiter in Vers 9, dass der Kreislauf der Gewalt durchbrochen wird. Er schreibt, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Also das Normale ist, dass man zurückschlägt. Oder vielleicht, wir sind ja in Österreich, das Normale ist, dass man jemandem anderen was Böses sagt über den. Und das, sagt Petrus, geht nicht. Hört auf mit dem. Durchbrecht diesen Kreislauf der Gewalt, wo ihr immer, ja, wenn euch irgendwas Böses passiert, immer gleich Rache euch rächen wollt. Und egal, wie das dann rauskommt bei dir, ob du dann irgendwie das in die Reihen frisch und krank wirst oder ob du andere Menschen krank machst oder Mobbing betreibst oder irgendwas, keine Ahnung. Petrus sagt, als Gemeinde, als Gemeinschaft, die gemeinsam durch dick und dünn gehen muss und will, geht es nicht. Hört auf damit. Mit diesem Kreislauf der Gewalt, der muss durchbrochen werden. Und das geht natürlich, das kannst du nicht aus dir selber. Ich kann das auch nicht. Das ist komplett unmenschlich, was da beschrieben wird. Es geht nur, erinnert euch, wenn ihr auf diesem Fundament heraus, aus dem Fundament heraus lebt, das Gott macht in uns, aus einem Charakter, aus einem Wesen, der transformiert ist, verändert ist, durch die Barmherzigkeit Gottes. Nur dann, wenn du auf dem Fundament stehst und weißt, ich muss mich nicht selbst rechtfertigen vor Gott. Ich muss ihn nicht beeindrucken und ich muss auch niemanden anderen sonst beeindrucken, weil Jesus alles getan hat für mich. Und ich habe eine unendlich tiefe, lebendige Hoffnung, dass die Sache gut ausgehen wird, weil Jesus auferstanden ist. Wenn du's aus dem heraus leben kannst, dann ist es möglich, auf Gewalt, auf Rache zu verzichten, auf diese Selbstbehauptung zu verzichten, den anderen sogar Gutes zu tun, nicht mehr zu sagen, oder gibt keine Beispiele, gell? Sondern zu segnen. Was heißt denn segnen? Was Gutes zu tun dem anderen und was Gutes auszusprechen über den. Das ist ganz interessant, auf das geht es da nicht näher ein, aber vieles von dem, was Petrus da schreibt, sind Worte. Was wir sagen, wie wir miteinander sprechen, das ist enorm wichtig anscheinend für ihn. Was wir sagen und wie wir übereinander und miteinander reden. Pass mal auf. Und beten wir dafür und verändern wir uns, dass wir so eine Gemeinschaft werden, eine Gemeinschaft des Friedens. Wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass das eine Gemeinschaft des Friedens ist? Petrus gibt uns da den Grund dafür in den Versen 10 bis 12, zitiert er Psalm 34. Und das ist natürlich ein geniales Zitat, die ähnliche Situation wie seine Leser, Leute, die verleumdet werden, die angegriffen werden. Und da steht drinnen, wenn du gute Tage leben willst, ja, wer will denn das nicht? Wenn du die gute Tage sehen willst, wie geht es? Was ist da das Rezept dazu? Jage dem Frieden nach, tue Gutes, wende dich ab vom Bösen. Das ist das Resultat. Was kommt dabei heraus? Es kommt dabei heraus, dass wir gute Tage sehen. Es kommt dabei heraus, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn erleben. Es stimmt leider nicht, dass Gott auf jedes Gebet hört. Er hört dir natürlich jedes Gebet. Aber das Harte, das Brutale da ist, das Angesicht Gottes ist gegen die, die Böses tun. Aber wenn du dich abwendest vom Bösen, dann hört Gott deine Gebete. Steht da in deiner Bibel. Und Petrus sagt, ja, lebt so, dass Gott euch zuhören kann. Lebt so, dass was Gutes dabei rauskommt. Wie geht es? Wie kann man gemeinsam durch dick und dünn gehen? Wie kann man diese stabile Gemeinschaft leben? Wie kann dabei was Gutes rauskommen füreinander und für die Welt? Es geht nicht in anonymen Gruppen von 100 Leuten. Es geht nicht einmal in der Woche am Sonntagvormittag. Irgendwie brauchen wir mehr. Nicht nur mit den Leuten, mit denen wir verwandt sind oder verschwägert oder sonst irgendwie nebeneinander leben oder so, sondern wir brauchen mehr in der Gemeinde. Wir brauchen irgendwie Gruppen, wo man sich gegenseitig ins Leben reinschauen kann, wo man sich auch öffnen kann füreinander. Kleine Gruppen mit echten Beziehungen. Dafür gibt es zum Beispiel in unserer Gemeinde Hauskreise. Und es gibt einige Hauskreise, die ja offen sind dafür, dass neue Leute dazukommen. Es gibt auch Hauskreise, wo schon jetzt so viele dabei sind, dass einfach niemand mehr reinpasst. Aber es gibt einige, die noch offen sind. Also wenn der einzige Kontakt zur Gemeinde immer am Sonntagvormittag ist und du eigentlich mehr möchtest, dann kannst du draußen schauen. Da habe ich eine Liste hingekriegt von allen Hauskreisen, die bekannt sind, sagen wir es mal so. Und du kannst auch mich fragen. Es gibt auf jeden Fall auch für dich die Chance, dass du in eine tiefere Gemeinschaft reinkommst. Das brauchen wir. Wir müssen uns besser kennen als nur oberflächlich. Die Gemeinde darf keine Drive-in-Gemeinde sein, wo man mal irgendwann einmal in der Woche reinfahrt, kurz da ist und wieder wegfahrt und das war's. Es muss mehr da sein. Sonst halten wir das nicht gemeinsam aus, sonst geht es nicht gemeinsam durch dick und dünn. Das nächste, wie Petrus uns beschreibt, ist als eine Gemeinschaft des Leidens. Wenn es ein Ding gibt, das uns testet, das uns prüft, das, wo es dann sichtbar wird, ob wir so eine Gemeinschaft sind, dann ist es natürlich das Leid. Wenn irgendwas Schlimmes, Böses, Schmerzhaftes passiert, einem von uns oder mehreren von uns, dann zeigt sich's, ob wir gemeinsam durch dick und dünn gehen. Von was für einer Art Leid redet Petrus da? Man ganz konkret geht es um Scheltworte, um Verleumdungen. Das war so die Situation, in der seine Leser waren. Die sind noch nicht links und rechts umgebracht worden für ihren Glauben, aber es hat langsam angefangen und es ist stärker geworden. Sie sind ausgegrenzt worden, sie sind verleumdet worden. Von dem redet Petrus da, aber ich glaube, er redet auch von allen Arten von Bösen, das uns trifft. Und was sagt er uns jetzt? Als erstes sagt er, wir sollen realistisch sein in Bezug auf Leid. Schau dir nochmal die Verse 13 und 14 an. Da sagt er, wer wird euch Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Oder so hat er ja die Gemeinde gerade beschrieben, dass sie eifrig das Gute tun. Und er sagt, wer wird euch denn Böses tun, wenn ihr Eiferer des Guten geworden seid? Rhetorische Frage. Die Antwort lautet vermutlich, ja, eigentlich ist es nicht normal, dass man für das, wenn man was Gutes tut, auch noch bestraft wird. Normal ist es nicht. Es gibt Situationen, ein paar Jahrzehnte später hätte die Gemeinde zurückgerufen, wer wird euch Böses tun, wenn ihr einfach für das Gute geworden seid, hätten sie gerufen. Nero, der alle umgebracht hat, die er erwischt hat, die sich zu Jesus bekannt haben. Aber die normale Situation ist es nicht. Und wir stehen auch nicht in so einer Situation, wo wir umgebracht werden für den Glauben. Er glaubt, dass Petrus möchte, dass wir da realistisch sind. Das Leid ist ja nicht dauernd da. Wir werden nicht dreimal am Tag für unseren Glauben verfolgt, jeden Tag. Also ich bin vielleicht in meinem Leben sicher unter 20 Mal, kann mich natürlich nicht an alles erinnern und so, aber sicher unter 20 Mal, vielleicht sogar weit unter 20 Mal, für meinen Glauben verfolgt worden. Und dir geht es sicher auch ähnlich. Es ist nicht dauernd. Verfolgung bestimmt nicht das ganze Leben. Unser Leben ist nicht Leid, so wie es der Buddhismus sagt. Wir haben eine realistische Einschätzung zum Leid. Es ist nicht das ganze Leben wird von Leid geprägt, sondern unser Leben wird auch von guten Dingen geprägt. Trotzdem, sagt er, erwartet es trotzdem Leid. Es ist nicht dauernd, aber erwarten sollten wir es doch. Vers 14, wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Leid wird kommen, egal wie fromm du lebst, egal wie sicher du dich jetzt fühlst, in jedem Leben kann das Leid kommen und wird auch kommen. Deswegen sollten wir uns irgendwie darauf vorbereiten. Was passiert dann? Wir müssen uns irgendwie darauf vorbereiten. So wie man uns zum Beispiel auf eine Bergtour vorbereitet. Vielleicht kennst du das, das ist eine Situation, die ich persönlich erlebt habe, dass man sagt, ja, wir gehen schon ein bisschen spazieren und was kommt raus? Man wartet 4 Stunden lang durch hüfthohen Schnee und wenn du das mit mir machst, dann wird es mir irgendwann mal schwarz vor Augen und ich kriege riesigen Hunger. Ich schaue mal die Bäume an mit den Tannenzapfen und sehe überall Bananen hängen. Und dann haben wir gesucht, was haben wir zum Essen da? Wir haben tatsächlich ein kleines Moscherie gefunden. Und da denke ich mir, ja, das war schlecht vorbereitet. Das muss man nicht tun, oder? Das ist ein bisschen komisch, wenn man sich so auf die Reise macht. Und genauso ist es bei unserem Leben mit dem Herrn Jesus. Du kannst jetzt schon wissen, dass irgendwo wird sich spießen. Dein Leben mit ihm reibt sich irgendwo in unserer Welt. Irgendwo wird was rauskommen, was nicht so schön ist. Bereite doch jetzt schon vor. Wie kannst du dir darauf vorbereiten? Das Erste ist etwas, was in deinem Herzen sich abspielt. Halte den Herrn, den Christus, in deinem Herzen heilig, sagt er da. Das bedeutet, Jesus soll in deinem Herzen so einen gewaltigen Stellenwert haben, dass er die Furcht austreibt, dass du dir bewusst bist, wer, mit wem du es zu tun hast und wie viel stärker und sicherer und auch gefährlicher Jesus ist im Vergleich zu dem, was andere Leute dir antun könnten. Den Schrecken soll man nicht fürchten, sondern halte den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Das ist die Sache, die sich in unserem Herz abspielt. Dann soll was aus unserem Mund rauskommen. Und aus unserem Mund soll, sagt er, lies weiter in Vers 15, seid jederzeit bereit, zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also er sagt, du sollst bereit sein, als Christ, als Mann und als Frau, Fragen zu beantworten. Etwas zu sagen, das beschreibt er hier als Rechenschaft abgeben. Du sollst was sagen, was irgendwie einen Zusammenhang hat und vernünftig klingt und ist am besten. Es reicht nicht dann zu sagen, wenn jemand zu dir sagt, ja, du, was, oder wenn jemand die fragt, ah, was hast du am Sonntag gemacht? Und dann sagst du, am Nachmittag haben wir einen Ausflug gemacht. Ja, war Vormittag, war in der Gemeinde. Ah, wieso gehst du da hin? Dann reicht es nicht zu sagen, ja, meine Eltern sind auch schon immer hingegangen und deswegen glaube ich das auch. Es ist nicht genug. Die Leute wollen vernünftige Gründe hören von dir. Petrus möchte, dass du vorbereitet bist, etwas zu sagen, was vernünftig ist. Es reicht nicht zu sagen, ja, da treffe ich immer ganz nette Leute und es ist auch warm geheizt. Es ist wunderbar, dass es warm geheizt ist, aber das ist nicht der Grund, warum du heute da bist, hoffentlich. Warum bist du wirklich da? Warum folgst du Jesus nach? Hast du überhaupt eine Hoffnung? Er sagt da, wenn du liest, dass du über deine Hoffnung Auskunft geben sollst. Den Grund für deine Hoffnung. Ist da überhaupt eine Hoffnung in deinem Leben? Ist da so viel Hoffnung drin, dass das übersprudelt und die Leute anfangen zu fragen? Das sind die Sachen, die aus deinem Mund rauskommen sollen. Und was auch wichtig ist, mit Sanftmut dem anderen gegenüber und mit Furcht Gott gegenüber. Gott soll sich nicht die Ohren zuhalten müssen bei deiner Antwort. Und das ist oft nicht leicht. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege manchmal anonyme E-Mails oder manchmal auch gar nicht anonyme E-Mails, weil von mir sind einige Sachen so im Internet zu lesen, wo ich mir dann denke, der möchte jetzt am liebsten einen Druck einsämpfen. Wie kann man nur so aggressiv und dumm schreiben? Da möchte ich gern das Scheltwort mit dem Scheltwort beantworten. Das ist nicht leicht, mit Sanftmut zu antworten. Aber so möchte das der Herr Jesus. Da braucht man auch seine Hilfe natürlich. Und dann sagt er auch etwas über unsere Taten. Also nicht nur unser Herz, unser Mund ist betroffen, sondern auch immer unsere Hand. Weiterhin, auch wenn man kritische Fragen hört, wenn es einem schlecht geht. Immer wieder sagt er das. Weiterhin sollst du so leben, dass du ein gutes Gewissen hast. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. So interessant und so herausfordernd, dass der Petrus nicht sagt, ihr leidet, ruht euch aus, ihr braucht einen Urlaub, braucht Seelsorge, das ist alles gut. Aber er sagt es nicht, er sagt, tut Gutes, hört nicht auf damit, für Jesus Gutes in der Welt zu tun. Wird das überhaupt funktionieren? Das ist meine nächste Frage. Kann das funktionieren, auf Leid gemeinsam durch dick und dünn so zu antworten? Kann das funktionieren, dass wir nicht überwältigt werden von dem Schrecken, der uns vielleicht entgegenkommt, sondern dass Jesus die Nummer eins ist in unserem Leben und dass wir Hoffnung haben, die übersprudelt und dass wir immer noch Gutes tun, obwohl wir lieber zurückschlagen würden. Wie soll das überhaupt gehen? Woher kommt diese Hoffnung überhaupt? Das ist der letzte Teil für heute, denn der wird da kürzer sein. Petrus beschreibt uns als Gemeinschaft der Hoffnung. Er sagt uns da, wo unsere Hoffnung herkommt. Wir brauchen auch eine Hoffnung, wenn wir gemeinsam durch dick und dünn gehen wollen. Das kann man nicht einfach nur so machen. Da braucht man eine lebendige Hoffnung, so wie Petrus das ganz am Anfang von seinem Brief beschreibt. Und wer ist die Hoffnung? Christus ist die Hoffnung, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und dann lese ich weiter in Vers 22 über Jesus. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Jesus hat auch gelitten, entsetzlich gelitten, so lange bis er tot war, bis seine Existenz ausgelöscht war, getötet nach dem Fleisch. Und dabei hat er unendlich Gutes getan, denn er hat den Weg freigemacht für jeden Mann und jede Frau, zu Gott zu kommen. Nur er kann Sünder zu Gott führen. Das ist das Evangelium, was der Petrus da in einem Vers zusammenpackt. Wir Menschen sind getrennt von Gott durch unsere bösen Taten, durch unsere egoistischen, hartherzigen, selbstsüchtigen Taten. Das trennt uns von Gott. Und du kannst es nicht selber schaffen, das wieder loszuwerden. Du brauchst jemanden, der für dich den Preis bezahlt, weil der Preis ist ewige Trennung von Gott. Jesus hat diese Strafe gründlich bezahlt. Jede Handlung voller Hass, jeder Egoismus, alles das liegt auf ihm am Kreuz und er bezahlt dafür. Und so wird der Weg zu Gott wieder frei. Und jeder kann sich jetzt hinter ihm einspuren und seinen Fußspuren folgen. So führt er uns zu Gott. Und heute, wie wir es gerade gelesen haben, sitzt er zur Rechten Gottes. Und Engel und Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Das ist der Grund für unsere Hoffnung. Das Evangelium ist der Grund. Deswegen halten wir das aus. Deswegen gehen wir gemeinsam durch dick und dünn. Weil auch Jesus durch das Leid zur Herrlichkeit gegangen ist. Durch das Leid zur Herrlichkeit. Christus ist unser Vorbild darin. Vorbild. Und er ist auch unsere Hoffnung auf ein Happy End. Er ist auch durch Leid zur Herrlichkeit gekommen. Und dann gibt es zwei geniale Beispiele, die der Petrus da bringt. Das erste Beispiel ist das Beispiel von Noah, wo er sagt, schaut euch den Noah an. Bei dem war das genauso. Der war auch eine verfolgte Minderheit. Er hat das Gute getan. Er hat mir, das lesen wir an anderen Stellen im Neuen Testament, auch durch sein Leben gepredigt den anderen Menschen und gesagt, es kommt ein Gericht. Und er ist durch Leid gerettet worden. In der Arche, das war nicht schön. Vielleicht, wenn ihr Kinder habt oder Enkel habt, ja, da haben so liebe Kinderbücher mit Noah, wo die Arche Noah so ein bisschen rüberkommt wie ein nettes Schiffel mit glücklichen Hühnern. Da bin ich sehr skeptisch. In der Arche war es stockfinster. Die haben nicht gewusst, wie das ausgehen wird. Die haben nichts gesehen, sagt gestunken. So wird es beschrieben. Deswegen ist es so ein geniales Beispiel an der Stelle. Christus ist durch Leid zur Herrlichkeit. Und so wie Noah, der ist auch durch Leid zur Herrlichkeit, durch die Arche. Nur wenige sind gerettet worden durchs Wasser. Und das andere Bild, das er bringt, ist die Taufe. Bei der Jugendstunde war ich eingeladen und alle Fragen waren erlaubt und ich bin auch über die Taufe gefragt worden. Ich weiß nicht, ob ich das auch erwähnt habe, aber das ist jetzt der Nachtrag dazu. Da steht, dass uns die Taufe errettet und das ist verwirrend. Aber denkt dran, was die Taufe war zu der damaligen Zeit. Man hat sich bekehrt zu Jesus hin, man hat das Evangelium verstanden und gesagt hat, ja, Jesus ist jetzt mein Herr, dem will ich nachfolgen, auf seinen Fußspuren will ich gehen. Und sofort es war, hat man sich taufen lassen. Das war gleichzeitig. Und Petrus erklärt, dass die Taufe da nicht irgendwie etwas ist, was uns sauber macht, sondern sie ist eine Bitte an Gott. Mit der Taufe sagt man zu Gott, bitte vergib mir, weil ich jetzt zu Jesus gehöre. Und die Taufe ist so ein geniales Bild für das, um was es Petrus da geht, weil auch da geht es durch Leid zur Herrlichkeit. Und bei der Taufe ist ja ein Bild dabei, dass man untertaucht und tot ist, begraben mit Christus und dann wieder auftaucht in sein Leben. Deswegen ist es so ein geniales Bild an der Stelle. Es ist ein bisschen kompliziert und ich weiß, dass da vielleicht noch mehr Verwirrung da ist, aber wir haben leider nicht mehr Zeit, dass wir das genauer durchnehmen. Ihr könnt es mir aber natürlich gern jeder fragen kommen später. Also, das ist es, wie Petrus die Gemeinschaft beschreibt, die durch dick und dünn geht. Er beschreibt sie als Gemeinschaft des Friedens, die ganz anders miteinander umgehen und den Kreislauf der Gewalt durchbrechen. Er beschreibt sie als Gemeinschaft des Leidens, die bereit sind, die sich vorbereitet haben, die realistisch auf Leid blicken und im Leid noch Gutes tun und Antwort geben. Und er beschreibt sie als Gemeinschaft der Hoffnung, die eine feste Hoffnung haben, durch Leid zur Herrlichkeit zu gelangen, wie Christus. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Die ersten Christen, die an die Petrus da schreibt, die sind gemeinsam durch. Die sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Und die haben die Welt verändert dadurch. Die ganze Gesellschaft, wo die waren in Kleinasien, ist revolutioniert worden. Durch ihr Leben. Durch die Gemeinden. Die heidnischen Tempel waren leer. Und das habe ich auch schon mal erwähnt. Ein heidnischer Kaiser hat sogar den heidnischen Priestern gesagt, ja, macht es doch so wie die Christen. Seid auch so großzügig, barmherzig und liebevoll zu allen Menschen. Dann wären vielleicht die Tempel auch wieder voll. Versteht ihr? Die haben das gelebt und die haben die Welt verändert dadurch. In Österreich gibt es weniger als 0,5% Christen, die für die Bibel die Basis ist und das Kreuz der Kern ist. So wie wir. Weniger als 0,5%. Können wir Österreich verändern? Können wir Wels und das Umland verändern? Letzte Woche habe ich dieselbe Frage in Steyr gestellt und einer hat rausgeschrien, ja, ihr schaut alle sehr skeptisch aus. Aber der rausgeschrien hat, ja, war der Pastor. Oder der muss das glauben, der muss das sagen. Oder wir nicht, wir sind ja keine Pastoren. Aber jetzt mal im Ernst, lebt Jesus auch in dir? Ist diese gewaltige Kraft, die den Jesus aufgeweckt hat von den Toten, die unsere Welt verändert hat, ist die auch in dir? Er kann unsere Stadt verändern. Kleine Schritte. Irgendwo fängt es an, aber die Hoffnung ist da. Wie werden wir bereit? Wende dich ab vom Bösen, wenn dir irgendwas bekannt ist. Hör auf damit. Lerne, mit Leid richtig umzugehen. Da gibt es viel zu lernen in Gemeinden. Also die Menschen, die mir am meisten verletzt haben und am meisten geholfen haben in meinem Leid, die sind in Gemeinden gewesen. Wir müssen da lernen, wie wir hilfreich mit Leid umgehen. Aber das ist ein längeres Thema für ein andermal. Und dann sei bereit, dass Gott dir zeigt, wo du Gutes tun kannst. In deinem Umfeld fängt es an wahrscheinlich. Geh mit offenen Augen durchs Leben. Und nutze die Chancen, die Gott dir gibt. Lebe ein Leben, das Fragen weckt. Was? Du möchtest heiraten und nicht erst zusammenziehen? Was ist denn mit dir los? Was? Du schwindelst nicht in der Schule? Was ist mit dir los? Was? Deine Karriere geht dir nicht über alles? Warum? Irgendwo in deinem Leben wird es sichtbar, dass Jesus da ist. Und dann werden Fragen kommen. Bereite darauf vor, einen Grund zu geben. Eine gute Art, sich vorzubereiten, wäre zum Beispiel ein Buch zu lesen, das ist ganz dünn, aus gutem Grund, das mag ich sehr gern, von Dr. Jürgen Spies. Den haben wir als Redner eingeladen im April. Kommt er zu uns und haltet einen Vortrag. Oder zum Beispiel das Buch, das finde ich auch genial, das heißt Warum Gott? Und beschreibt sehr super die verschiedenen Fragen und Antworten auf unseren Glauben. Aber es ist natürlich dicker, wie aus gutem Grund. Und beides ist sehr gut zu lesen. Es wäre eine Möglichkeit, sich vorzubereiten auf diese Fragen. Und das Letzte, was meiner Meinung nach folgt, aus diesen Texten, die wir heute gemeinsam angeschaut haben, ist auch das Erste, dass wir Jesus anbeten. Das kann uns doch nicht kalt lassen, dass Jesus dieses Leid auf sich genommen hat, durch den Tod gegangen ist, getötet nach dem Fleisch, aber dass er lebendig gemacht worden ist nach dem Geist und dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Vielleicht fragst du dich, woher kommt diese Hoffnung, die übersprudelt in meinem Leben? Da ist der einzige Ort, wo sie herkommen kann. Wenn dir das kalt lässt, dann renn hin zu Jesus und sag mir, lass das kalt, das Evangelium lasst mich kalt, mit mir stimmt was nicht. Zeig mir, was da los ist und ändere mich. Und schenk mir neu die Begeisterung für dich. Beten wir Jesus gemeinsam an. Und beten wir miteinander noch zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, wir loben dich. Wir staunen, dass du bereit warst, Mensch zu werden. Herr, kein Schritt aufwärts auf der Karriereleiter für den allmächtigen Gott. Wir danken dir, dass du so klein geworden bist und dass du sogar nicht irgendwie ein privilegierter Mensch geworden bist, sondern ja, in einem Dorf geboren worden bist, im hintersten Winkel verfolgt worden, sofort ein Flüchtling warst. Herr, und letzten Endes für uns am Kreuz elendiglich gefoltert und gestorben. Herr, wir staunen, dass du bereit warst, durch das Leid zur Herrlichkeit zu gehen. Du machst uns Hoffnung, dass er unser Leid nicht die Endstation ist. Du machst uns Hoffnung und du gibst uns Sicherheit. Herr, ich bitte dich für jeden Mann und jeden Mann und jede Frau da herinnen, für mich, da bitte ich dich, dass du uns neu begeisterst mit dem Evangelium. Dass du uns diese Hoffnung ins Herz gibst, die neu übersprudelt. Herr, dass du uns neu zeigst, wie sicher und wahr und gut und grandios das Evangelium ist. Herr, lass unsere Gemeinde sein, die gemeinsam durch dick und dünn geht. Amen.